Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den politischen Anomalien hier mit Charles und mir. Wir sind in der fünften Folge im zweiten Teil zur City of London. Das ist so ein bisschen, habe ich es jetzt richtig gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Asterix, so erste Legion, dritte Kohorte, zweites Manipel und den Rest habe ich vergessen. So. Aber ich glaube, es ist soweit. Also wir sind in unserer fünften Folge und wir führen jetzt fort das Thema City of London. Und wir haben eingeführt ein bisschen über die Geschichte, wie ging es los. Wir haben über Wilhelm den Eroberer gesprochen, über diese verschiedenen Völkerkönigreiche, die es dort gab, über diese Privilegien. Und wir sind jetzt schon tief eigentlich eingestiegen in auch eine bildliche Präsentation. Und haben so über den Brand von London gesprochen, 1666, über danach den Wiederaufbau und haben dort festgestellt, dass der Wiederaufbau in einem vergleichbaren Muster ist, wie wir es auch schon in Washington DC gesehen haben, viel Bezug auf die Antike, viel Esoterik, die sich auch in der Architektur und in der Kunst der damaligen Zeit schildert. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne fahren wir einfach da fort, wo wir aufgehört haben.
Ja, genau, wir machen einfach mal knackig weiter. Und zwar schauen wir uns doch jetzt mal das hier an. Und da sehen wir die Bank of England. Und die ist auch beheimatet in der City of London. Und die Bank of England ist ja wirklich für die von euch, die in diesen Themen tief drin sind, ein Begriff. Das ist ja halt echt diese Staatsbank Englands, die aber gleichzeitig in privaten Händen ist. Ja, wenn man so will, das Vorbild für die Federal Reserve Bank in den United States of America. Und Das ist hier so das Urungetüm, ja. Auch mit so einem klassizistischen Bau, auch mit Säulen, erinnert auch wieder an einen antiken Tempel. Und vielleicht kannst du ein bisschen mehr zur Bank of England erzählen. Ich bin da gar nicht so tief im Thema drin.
Ja, das ist richtig spannend. Die wurde eben gegründet, genau in dieser Zeit, von der wir gesprochen haben, 1666 ist wie so eine Zäsur in der Stadt. Danach wurde die Stadt neu aufgebaut und irgendwie das ganze Imperium wurde neu aufgebaut. Und tatsächlich auch in dieser Zeit ist dann die Bank of England gegründet worden, 1694. Es ist eine Privatbank und es ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis, wer die ersten Einleger sind von dieser Bank. Aber das sind ja immer noch, also die Menschen von damals gibt es natürlich nicht, aber ihre Nachfolger, ihre Familien, die sind immer noch dort am Start. Und in der Tat, die Bank of England ist sozusagen die Blaupause geworden für alle Privatbanken dann, die im modernen Kapitalismus Bedeutung haben. Das Entscheidende ist eben, es ist eine Privatbank. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht eine in staatlichen Händen, Staatseigentum, sondern es ist eine Privatbank und das ist vielleicht das größte Privileg, was man so bekommen kann. Du bekommst das Recht, Währung herauszubringen und ich meine, wie hat schon hier Dingens gesagt, das muss man kurz überlegen, wie hieß der nochmal? Genau, Adam Smith hat, nee, Heinrich Heine hat schon gesagt, sorry, jetzt haue ich das alles durcheinander. So. Ich wollte eigentlich da irgendein Zitat reinschmeißen, so, dass das schon eine ganz alte Geschichte ist. Ja, die Währung kontrolliert, aber sorry, ich an der Stelle.
Es gibt so ein Zitat von einem der großen Rothschilds, der irgendwie sagt, gib mir die Kontrolle über die Währung eines Landes und mir ist egal, wer da die Regierung hat. Ich weiß jetzt auch nicht von welchem.
Ist auch richtig. Ich habe es deswegen durcheinander geschmissen. Sorry, weil ich auch noch dieses Zitat von Heinrich Heine im Kopf hatte. Heinrich Heine, und der hat gesagt: Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet. Und diese Dinge, die beiden habe ich jetzt gerade durcheinander geschmissen.
Und Heinrich Heine war ja auch verwandt mit dem reichen Hamburger Kaufmann Salomon Heine. Nur so nebenbei. Aber jetzt schauen wir mal weiter. Das ist nämlich so interessant, als diese Bank of England, als dieses Gebäude für diese Institution gebaut wurde, da hat man das hier entdeckt bei den Bauarbeiten. Nämlich ein Mitreum. Wir hatten ja schon gesagt, die City of London steht praktisch auf dem römischen Londinium. Und da hat man aus römischer Zeit ein Mitreum, also einen unterirdischen Kultplatz des Gottes Mithras entdeckt. Und ja, ob das jetzt Zufall ist, dass die Bank of England ausgerechnet da gebaut wird, wo ein Mithras-Kultplatz ist, das weiß ich nicht, aber ich finde es mal wieder beachtlich. Und ja, man sieht hier auf diesem Bild ja nichts Aufregendes. Es ist natürlich, wie das so bei archäologischen Funden ist, nicht viel übrig. Dort so links oben im Bild seht ihr so eine Rekonstruktion von der sogenannten Tauroktonie. Das ist die Tauroktonie, das ist die Stiertötung, die im Mithras-Kult eine Rolle spielt. Und jetzt zeige ich euch mal ein Bild von so einem Mithraeum aus Italien, das besser erhalten ist. Ja, da seht ihr das. So in der Art hat dann auch dieses Mithraeum in London oder Londinium ausgesehen. Und da spielt immer die Stiertötungsszene eine Rolle. Aber das ist wirklich, das ist jetzt, das wollen wir nicht tiefer verfolgen, weil wir uns dann verlieren. Aber es hat, wie gesagt, auch mit dem Katakomben-Thema irgendwo zu tun, mit Frühchristentum, Mithras-Kult, alles Themen, die wir teilweise schon behandelt haben und noch werden. In diesem Kontext wollte ich einfach nur mal kurz aufzeigen, so eine bekannte Institution wie die Bank of England, die steht ausgerechnet auf so einem Mithraeum. Das hier, das ist ein weiteres Highlight. Der City of London, das ist natürlich das große Logenhaus von London, der United Grand Lodge of England oder United Grand Lodges müsste man eigentlich sagen. Da gab es eigentlich mehrere Großlogen, die sich vereinigt haben. Aber wie auch immer, ein Bauwerk, was natürlich auch an den Salomonischen Tempel angelehnt ist, was sich hier mit in dieser City of London befindet. Also da sind schon mehrere sehr interessante Sachen zu finden. Hier nochmal eine Innenansicht.
Was halt wirklich auffällt, ist, dass das alles eben Gebäude sind nach diesem großen Brand. Also der hat wirklich Tabula Rasa gemacht. Wir finden fast keine mehr von diesen mittelalterlichen Gebäuden. Ich glaube, da gibt es gar keine mehr in der City of London. Also, das heißt gar keine mehr. Aber da gab es ja auch diese ganzen Zunfthäuser, die Delivery Companies. Und die hatten alle ihre eigenen Häuser. Und das ist auch durchaus ähnlich wie jetzt bei so Logenhäusern aufgebaut. Also ähnlich strukturiert auch diese Livery Companies. Und dort sind, glaube ich, gibt es kein einziges historisches mehr, soweit ich weiß.
Die sind auch noch,
in dem großen Brand zerstört worden.
Es gibt noch eins. Und das zeigen wir später. Das ist die Guildhall, die Halle der Gilden. Aber da kommen wir noch zu. Aber du hast recht. Ansonsten ist ganz, ganz viel zerstört. Das ist ja auch so spannend, diese City of London. Einerseits wurde da dieses mittelalterliche Erbe zerstört und auf der anderen Seite in einem Ausmaß, aber dann auch wieder erhalten in den Traditionen und Institutionen, wie man es ja sonst nirgendwo auf der Welt findet. Vielleicht noch in Japan. Die Japaner sind auch so Künstler darin, das Alte und das ganz Moderne miteinander zu verknüpfen. Aber es ist wirklich das einzige andere Land außerhalb von Großbritannien, was mir einfällt, was das in diesem Ausmaß eigentlich geschafft hat.
Es ist halt das Bild des Phönix, ja? die verbrannte Stadt und dann das Wiederauferstehen im noch neueren, noch herrlicheren, noch mächtigeren Gewand. Ja, fahren wir fort, wo sind wir denn jetzt gelandet?
Ja, ja, jetzt sind wir in dem Logenhaus, das ist jetzt hier der große Tempel, da gibt es für mehrere Grade natürlich Räumlichkeiten, das ist jetzt für die ersten drei Grade. Also sieht man auch wieder das musivische Pflaster, das ist jetzt nach Osten gerichtet, das was so aussieht wie so ein Thron, da sitzt dann der Meister vom Stuhl. Da will ich jetzt eigentlich nicht näher drauf eingehen, das ist nur eine Impression, das finden wir in der City of London. Das heißt also, Institutionen, sowohl wie die Großloge von England als auch die Bank of England sind dort beheimatet. Und das hat ja Gründe, dass die dort sind und nicht woanders. Aber schauen wir doch mal weiter, was wir noch haben. Denn jetzt kommen wir zu der Sache, die ich persönlich als eigentliches Highlight dieser ganzen City of London Sendungen betrachte. Das ist nämlich die ganze Geschichte rund um den Drachen. Und da kommen wir jetzt mal in diesem Erzählkomplex zu. Was wir hier sehen, ist das Wappen der City of London. Ja, das ist nicht das Wappen Londons oder Englands, es ist nur das Wappen der City of London. Und da steht auch der Wahlspruch Domine dirige nos. Ich glaube, das bedeutet so viel ungefähr wie Herr, leite uns, Herr, dirigiere uns, zeig uns den Weg. Flankiert von zwei Drachen, Man sieht auch, dieser Helm oben trägt einen Drachenflügel. Und die offizielle Interpretation interessanterweise dazu ist, dass es sich dabei um den linken Flügel des Drachen handelt. Weil der linke ist praktisch der, der dem eher der dunklen Seite zugewandt ist, so wie der linke Pfad der Magie. Man sieht, das Wappen besteht im Kern aus dem Georgskreuz, was ja auch das Wappen Englands ist. Es ist aber ergänzt um ein Schwert. Und dieses Schwert, das ist das Schwert des Paulus. Wir hätten ja schon gesagt, hier sieht man es nochmal, dass Paulus sozusagen ja, der Schutzheilige der City of London ist. Deshalb ja auch St. Paul's Cathedral. So wie Petrus, der Namensgeber oder die Figur ist, die mit Rom verbunden ist. Und das ist das Schwert des Paulus. Ganz interessantes Detail. Dann schauen wir noch mal weiter.
Ja. Schauen wir noch ganz kurz noch bei dem Wappen, weil das finde ich auch so faszinierend. Ich meine, es ist wahrscheinlich selbstverständlich, aber wir hatten es trotzdem nicht erwähnt. Die Farbgebung, weißer Grund, rotes Kreuz, ist natürlich eine Referenz auch an die Geschichte, an die Kreuzzüge, an die Tempelritter. Wir haben ja diesen Link auch schon ein paar Mal verknüpft, du wolltest hier nur erwähnen, das kommt auch wahrscheinlich nachher noch. Und noch was, dieser Wahlspruch, Domine dirige nos, also Herr, leite uns, das erinnert doch sehr an dieses Zitat von Lloyd Blankfein, der mal CEO war bei Goldman Sachs, der Banker, der Gottesdienste verrichtet. Kannst du dich an den erinnern? Das ist erst ein paar Jahre her, da hat dieser Lloyd Blankfein hat gesagt, Zitat, ich bin nur ein Banker, der Gottes Werk verrichtet. Was wirklich auch aufschlussreich ist, aber ich meine, wir reden hier wirklich Goldman Sachs, das ist sozusagen auch zutiefst Wall Street, das sind so ist die Forefront von diesen Globalisten, Bankern und so weiter. Aber in seiner eigenen Wahrnehmung, wenn er jetzt nicht nur alle verarscht hat, aber das glaube ich nicht, sondern ich glaube, es war eine ehrliche Aussage, in seiner eigenen Wahrnehmung verrichtet er Gottes Werk. Domine dirige nos. Und da fragt man sich immer, von welcher Art Gott sprechen wir eigentlich? Also ich meine, das scheint aber doch nicht dann der liebe Gott zu sein, den wir Menschen irgendwie infantil, wie wir sind, uns vorstellen, wenn er das Werk Gottes verrichtet und in seinem Wirken auf dieser Welt ja mit dafür verantwortlich ist, für wirtschaftliche Ausbeutung von ganzen Völkern, ganzen Kontinenten und so weiter, und man in dieser Tradition steht. Das ist auch mal die Frage, welchem Gott dienen diese Leute eigentlich? Oder was ist ihre Vorstellung von Gott, der sie dienen? Und das ist auch etwas, was wir hier, wenn wir hier eben diese Spuren anschauen, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten, so was für eine Art Religion, Esoterik, Kult haben denn diese Leute überhaupt?
Ja, und ich hatte ja eben gesagt, in diesem Wappen, ja, das ist eigentlich, es ist ja fast wie das Wappen Englands. Das Wappen Englands ist das Georgskreuz, also dieses rote Kreuz auf weißem Grund, nur bei der City of London noch ergänzt durch das Schwert des Paulus. Und dieser Sankt Georg, der heilige Georg, das ist der Schutzheilige Englands. Interessanterweise ist er ja auch der Schutzheilige Georgiens und die georgische Flagge sieht auch ähnlich aus. Und da würde ich es auch irgendwann mal sehr interessant finden, diese Verbindung zu erforschen, was jetzt ausgerechnet das Königreich England und das Königreich Georgien so miteinander verbindet. Aber das können wir heute zeitlich nicht machen. Hier eine Darstellung des heiligen Georgs. Und der heilige Georg war im Mittelalter wirklich einer der Heiligen, der europaweit mit am meisten verehrt wurde. Und er tötet immer einen Drachen. So wird er immer dargestellt. Meistens zu Pferde mit einer Lanze. Es gibt auch den Erzengel Michael, der tötet auch oft einen Drachen, ist aber nie zu Pferde und hat immer das Flammenschwert. Ja, das kam auch in der Washington-Sendung schon mal vor. Aber der heilige Georg macht das meistens mit der Lanze zu Pferde. Das ist jetzt hier eine Darstellung, ist wahrscheinlich aus dem orthodoxen Raum, ist eine Ikone. Ja, doch sieht man auch kyrillische Schriftzeichen. Hier nochmal so eine Zeichnung, es ist wieder der heilige Georg, der den Drachen tötet. Und der Drache, das ist natürlich ein Symbol für den Teufel, hat mit der Apokalypse zu tun, mit der Offenbarung des Johannes. Aber da kommen wir gleich zu. Und dann kommen wir hierzu.
Aber hier eins möchte ich da noch reinwerfen. Hast du schon mal vom Georgsorden gehört?
Ja.
Das ist auch natürlich Interessant. Nur diesen Link herzustellen. Der Georgsorden, das ist ein Orden, der direkt ans Haus Habsburg gekoppelt ist. Die Habsburger selbst haben den ins Leben gerufen. Ja? Und das ist so sozusagen ein elitärer Orden des Heiligen Römischen Reiches, Habsburger, also diese Fraktionen. Und es ist doch auch interessant, weil wir, als wir über Liechtenstein gesprochen haben, doch genau diese Connection auch entdeckt haben, so zwischen der City of London und dem Haus Habsburg, die eigentlich, wo man sich denkt, eher konträr zueinander stehen, aber sich dann beim Thema Liechtenstein dann auch ganz eng berührt haben. Der Hausorden der Habsburg ist der Georgsorden. Und hier, ich habe manchmal, wenn ich mit Tom Hunaus gesprochen habe, hier aus Wien, der hat doch noch wesentlich mehr Ahnung über diesen Georgsorden. Und der hat es auch öfter gebracht, dass der auch aktuell noch sehr am Wirken ist. Auch da, das ist nicht irgendeine Folklore-Gruppe, sondern es ist auch bis zum heutigen Tag ein sehr mächtiges Instrument. Und gerade in der österreichischen Politik geht fast nichts ohne auch, dass der Georgsorden da irgendwo seine Finger mit dem Spiel hat.
Ja, da nochmal der kleine Einwurf. Es gibt ja auch den Drachenorden. Es gibt ja auch den bekannten Graf Dracula, der auf diesen transsilvanischen Herrscher Vlad zurückgeht. Und der wurde Drache genannt, weil er Mitglied in diesem Drachenorden war. Übrigens auch in Verbindung mit dem österreichischen Kaiser. Ich glaube, der hat ihn da berufen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt gehen wir mal hierauf ein. Ja, das ist so eine Grenzmarkierung, wenn man die City of London betritt. Eine etwas neuere. Und das sehen wir auch, da steht City of London, da ist das Wappen. Ja, das Georgskreuz mit dem Schwert des Paulus. Und wir sehen hier diesen Drachen, der das hält. Das ist aber modern, diese kleine Statue. Und die nimmt eigentlich Bezug auf eine andere, auf eine wichtigere. Das ist diese hier. Ja, und die steht an einem Ort, der heißt Temple Bar. Und die ist in den 1880ern entstanden. Und da ihr seht oben einen triumphierenden Drachen. Und warum habe ich euch vorher diesen Georg gezeigt? In der christlichen Ikonografie ist es immer Georg, der den Drachen, den Satan, besiegt. Ja, aber hier sehen wir einen triumphierenden Drachen. Hier ist kein Georg, der ihn tötet. Hier ist kein niedergerungener Drache. Hier ist der Drache, der gesiegt hat. Und der hält das Wappen der City of London. Und das ist eben halt auch dieses, ja, ich wollte jetzt fast schon so instinktiv sagen, Krafttier, Totemtier, wenn man so will, der City of London, das ist der triumphierende Drache. Und wenn wir uns vor Augen halten, was der Drache in der christlichen Bild- und Symbolwelt bedeutet, das ist Satan. Ja, oder auch das Heidentum, ja. Und dieser Drache geht auf die Offenbarung des Johannes zurück. Und da heißt es dann, und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und das ist eben halt dieser apokalyptische rote Drache. Und wenn wir jetzt schon wieder hören, 7 Häupter und 10 Hörner, dann denke ich wieder an die 7 in der Astrologie bekannten Planeten. Und die 10 Hörner, denke ich, werden mit diesen 10 Sephira, ja, der aus der Kabbala zusammenhängen. Oder vielleicht nicht direkt, aber das wird eine ähnliche Symbolik haben. Der wird aber dann im christlichen Abendland meistens als Drache mit einem Kopf immer dargestellt. Und der vermischt sich natürlich auch mit heidnischen Drachen. Also wirklich, der Drache ist ja ein weltweites Ursymbol, oder die Schlange. Der Drache und die Schlange, die gehen oft ineinander über. Und sei das dann der chinesische Drache oder die Midgard-Schlange, all das ist miteinander verwoben. Und ich finde es wirklich äußerst faszinierend und beachtlich, dass ausgerechnet das, ja, das den Eingang zur City of London bewacht.
Jetzt zum Thema Drachen und Georg. Klar, im christlichen Narrativ ist es einfach, da ist der Drache halt der Teufel. Ja, und Georg als Ritter Christi besiegt den Teufel. Okay, simple as that. Aber in einer etwas größeren Perspektive, du hast es auch schon angedeutet, steht der Drache auch als ein Symbol für das Heidentum. Oder wenn man es noch weiter zieht, ein Symbol für das Land. Es ist die Kraft der Erde. Es sind die heiligen Orte, wo Michael immer so die alten Kultorte niedermacht. Die heißen dann auch alle heute Michelsberg, Saint-Mont, Saint-Michel und so weiter. Und der Drache ist sozusagen ein Symbol nicht nur für das Vorchristliche, für das Heidentum, sondern eben für die im Heidentum mit der Erde verbundenen Völker, wo der Baum war heilig, der Felsen war heilig, der Fluss war heilig. Und so eine entsprechende, wo man das deutlich sehen kann, da gibt es eine entsprechende Geschichte aus der griechischen Antike. Vielleicht kann man die hier reinwerfen, weil wir reden da von denselben Kräften. Es gibt da diesen heiligen Ort Delphi, am Berg Parnassos gelegen. Und Delphi ist dort, wo auch das Orakel zu Hause war. Das ist ein Kultort einer Erdgöttin. Gaia lebt dort. Und ganz ursprünglich war es ja so, das ist so felsiges Terrain, dass aus einer Spalte im Fels wohl Dämpfe rausgekommen sind, die dann wiederum Pythia oder letztens die Dienerin so berauscht hat, dass die mit der Pythia in Kontakt kommen konnten. Die Pythia, der Name sagt schon, ist eine Schlange. Und Schlange, Drachen ist in der Mythologie auch entsprechend zueinander. Das heißt, in Delphi hat die Pythia gelebt, oder es war ihr Ort, die Erdgöttin, die Gaia, die Schlange, repräsentiert als Schlange. Und dann ist Apollon gekommen, den wir auch in der letzten Sendung schon erwähnt hatten. Eben diese männliche Gottheit, der Gott des Lichts, der Gott der Maßeinheiten, nicht Mars, sondern Maß, also vermessen, Geometrie. Und Apollon hat gegen Pythia gekämpft. Er hat sie aber nicht getötet. Er hat sie nicht getötet, weil er weiß, wenn du die Erdgöttin tötest, dann nimmst du sozusagen die ganze Kraft weg. Also unser ganzes Leben, der ganze irdische, materielle Aspekt, das mütterliche, wirklich das physikalische Leben, das ist alles der Drachen, das ist alles Pythia. Und wenn du das natürlich einfach tötest, dann ist das Spiel vorbei hier auf der Erde. Was Apollon gemacht hat, hat die Pythia nicht getötet, sondern er hat sie bezwungen und danach in seine Dienste gestellt. Und ich glaube, das ist hier genau diese Entsprechung. Es ist sozusagen, Georg überwältigt den Drachen, um sich diese Kräfte des Drachens, die Erdkräfte, man könnte das sogar so gerade im englischen Kontext auch so mit den Ley Lines vielleicht in Verbindung bringen, weißt du? Also diese Kräfte, die in der Erde drin sind, um sich die zunutze zu machen. Nicht die zerstören, weil dann geht gar nichts, ohne die Erde geht nichts. Aber man unterdrückt sie, man unterwirft sie, um sie sich zunutze zu machen. Und ich glaube, das ist genau, was diese ganze Symbolik dort in der City of London ist. Diese alte Erdkraft, die man sich jetzt aber zunutze macht, um dort letztens seine eigene Macht daraus zu schöpfen. So. Du kannst nicht gegen die Erde arbeiten. Und das ist das, also so würde ich das auch interpretieren, diese Geschichte mit dem Drachentöter, mit Georg und dem Drachen hier.
Ja, und dieser Drache, auch als mythologische Schlange, ist auch ein Symbol der Weiblichkeit. Das ist genau, tatsächlich verbunden mit Mutter Erde. Ich muss auch gerade selber dran denken, ich war ja mal auf einer meiner Reisen in Nepal, habe dort Schamanen besucht, und im nepalesischen Schamanismus gibt es auch die Vorstellung von Schlangen, Geistern, die auch mit der Vegetation und der Erde zusammenhängen, den Nagas und den Naga-Kräften. Und dann gibt es auch eine Entsprechung, eine Rajanaga, eine Königin der Schlangengeister oder Schlangenwesen, wenn man so will. Und das ist auch verbunden mit diesem mythologischen Drachen. Das ist in der vorchristlichen Zeit nichts Schlechtes. Ne? Das muss man auch verstehen. Und wenn ich auch diese ganzen Narrative hier bringe, diese Bilder und Interpretationen, dann tue ich das gar nicht wertend. Nicht, dass man jetzt irgendwie vielleicht glauben könnte, er bewertet das jetzt als, das ist böse und so. Ich zeige es nur auf. Wenn wir jetzt hier von London sprechen, dann bewegen wir uns natürlich in einer Welt, wo sich christliches und heidnisches Gedankengut ja irgendwie miteinander mischt. Natürlich spielen die christlichen Interpretationen eine große Rolle, wenn im 19. Jahrhundert eine Statue errichtet wird. Aber wir sehen halt auch irgendwie, dass da was anderes drin ist. Ich meine,
das ist halt wirklich... Es ist wirklich so eine Frage halt. Wir haben ja letztens schon ein bisschen so auch die Karten gesehen, wo London liegt, und haben schon festgestellt, dass rein, wenn du es so als Handelszentrum nimmst, ist das genau der richtige Ort. Aber tatsächlich ist ja die Frage, ob das wirklich ein besonderer Kraftort vielleicht auch ist, dieses London. Und der alte Name Londinium sagt ja schon, es ist wesentlich älter. Archäologie weist auch darauf hin, dass dann dieser Ort schon sehr alt ist. Und vielleicht ist das sozusagen die Idee, diesen Kraftort zu dominieren, ja, um sich diese Kräfte eben gefügig zu machen. Und vielleicht ist es eben tatsächlich kein Zufall, dass man ausgerechnet dort dann diese Quadratmeile drauf gemacht hat. Übrigens, auch das zeigt es wieder eindeutig. Die Quadratmeile, das ist so im Geiste Apollons. Das ist Geometrie. Das ist mit Maß gemacht, mit Winkel. Ja? Wir machen es genau ab, während die Natur sich meistens ganz anders zeigt. Das sind viel rundere Verläufe. Ein Fluss läuft ganz anders, wobei da auch Mathematik drinsteckt. Aber ich wollte nur darauf hin, es ist wieder sozusagen, man legt ein geometrisches Muster auf den Ort, wo die Erdkraft vielleicht ganz, ganz stark ist. Das ist vielleicht so ganz ursprünglich diese Idee dahinter.
Ja, da muss ich spontan an Friedrich Nietzsche denken und seine Schrift Die Geburt der Tragödie, wo er auch das apollinische Prinzip, dem dionysischen, dem mit dem Dionysos und dem Rausch in Verbindung Absolut, stehenden genau, Prinzip genauso. gegenüberstellt.
Das ist interessant. Genau, weil der Dionysos ist auch das Rausch, das ist das Sinnliche, das ist auch das Sexuelle, die Musen, die Musik, das sind alles eher diese weiblichen Dinge. So. Das sind die dem Säulenheiligen, den Asketen, höchst suspekt und zuwider sind. Tatsächlich, das sind diese beiden Prinzipien, die auch nicht dualistisch sind, sondern du hast es letztes Mal auch gesagt, Dualismus heißt ja, dass sich etwas überhaupt nicht verträgt. Und das ist, was viele Lehrer auch so vermitteln, so ein dualistisches Weltbild. Du musst dich auf die eine oder andere Seite schlagen. Aber wir reden beide auch von einer Polarität. Das heißt, da ist ein Energieaustausch. Aber es ist nicht unbedingt unvereinbar. Das ist Polarität, das ist wie Mann und Frau. Das ist ein bisschen anders, aber ey, das ist auch eine Attraktion. Also es ist beides, es ist ein Austausch. Und diese beiden Prinzipien, die Nietzsche als apollonisch und dionysisch betrachtet, genau das ist sozusagen die Männlichkeit, das Geistige über dem Weiblichen, über dem Bauch, über dem Materiellen. Ne? Und die Schlange ist natürlich halt voll das erdgebundene Tier schlechthin, was ganz unten auf der Erde auch ist. Also da kommt diese ganze Symbolik sehr her, schätze ich.
Ja, und unter dieser Drachenstatue ist ja so eine Art Stele im Renaissance-Stil. Und da sind dann noch Abbildungen von Queen Victoria und so weiter und so fort. Aber da ist auch hier von einem ihrer Söhne, ich glaube, das ist Prinz Albert. Und
der trägt hier. Das ist das, was wir sehen. Das ist an der,
genau.
Von dem, was wir vorhin gesehen haben, ein Detail.
Okay. Ein Detail. Und der trägt halt so eine Krone und auf der Krone ist ein Löwe. Und das möchte ich hier nochmal anführen, weil dieser Löwe ist ja auch ein Staatssymbol der englischen Könige. Und da gibt es ja auch endlos lange Geschichten, dass das der Löwe Judas ist, ne? Wenn wir jetzt auf die israelitischen Stämme zurückgehen. Also, und auch der Löwe ist wieder in der Freimaurerei in einigen Graden ein ganz zentrales Symbol. Die Löwensymbolik ist eine eigene Geschichte für sich. Die sei hier nur am Rande erwähnt. Aber ich finde den Gegensatz so interessant. Ja, die Krone von England, der König, das ist der Löwe, symbolisch. Die City of London ist der Drache. Und wir hatten ja auch schon politisch und historisch geguckt, eben Tower of London, das ist die Königsmacht, City of London ist eine andere Macht. Und wenn wir das jetzt echt mal mit solchen symbolischen, mythologischen Wesen verknüpfen, dann müssen wir es echt mal so auseinanderhalten. Das royale England ist der Löwe, aber die City of London ist der Drache. Was auch immer das dann im Detail bedeutet.
Faszinierend, ich möchte auch nur darauf hinweisen, weil du sagst selbst, das ist eine lange Geschichte. Der Löwe ist auch das Wappentier gewesen von der Republik Venedig. Und ich habe da auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt, auf diese Verbindung von dem venezianischen Imperium, was sich dann so nach Norden verlagert hat und was im Grunde genommen das britische Imperium erst hervorgebracht hat. Und da gibt es wirklich, das ist nicht nur theoretisch, sondern es gibt dort einen Haufen Venezianer, die in England angefangen haben, Logen zu gründen, Clubs zu gründen, die Beraterfunktionen hatten, den Königen gegenüber, die als sehr mächtig geworden sind und die diese ganze Ideen reingebracht haben, von Kommerz und auch ein Imperium aufzubauen. Weltgeschichtlich wäre das sozusagen der Sprung vom Mittelmeer zu den Weltmeeren, zum Atlantik. Also das ist der Wechsel von Venedig nach London. Das ist natürlich eine Entwicklung, die sich über Jahrhunderte auch entwickelt hat. Und da kommt auch dieser Löwe her. Aber ganz spannend, aber das ist ein riesengroßes Thema, können wir gerne auch mal drüber sprechen. Es gibt auch hier auf meinem Kanal auf jeden Fall irgendwas dazu. Aber eins wollte ich noch reinschmeißen, weil das finde ich großartig, wie du das rausgearbeitet hast. Also der Löwe und der Drache. Ja. Das gibt ja auch einen rein mythischen oder ich möchte sogar mehr sagen, einen alchemistischen Blick auf diese Dinge. Der große Isaac Newton, der von vielen, übrigens auch ein Mann aus diesem 17. Jahrhundert, also wo dieses eben alles neu gemacht wird, wo dieses Phönix-Prinzip kommt. Isaac Newton, für viele so die Ikone der Wissenschaft. Ja, hier, der hat die Gravitation entdeckt und so weiter. Aber was die wenigsten wissen, ist Isaac Newton, den Großteil von seinen Texten, das sind alchemistische Texte, die sind zutiefst irritierend in ihrer Sprache, schwer zu verstehen, da weißt du überhaupt nicht, von was redet der. Und tatsächlich bringt er auch immer wieder Löwe und the green dragon and the lion heart and fire und so und diese ganze alchemistische Sprache. Also auch diese Symbolik scheint mir dort absolut wichtig zu sein, weil eben Newton als Mann des 17. Jahrhunderts genau auch in dieser Symbolik spricht. Und finde ich faszinierend, wie du es hier rausgearbeitet hast, Drache und Löwe.
Es gibt auch noch, wo du das erwähnst, fällt mir gerade ein, einen Bezug zur deutschen Geschichte. Das möchte ich kurz einwerfen, bevor wir dann echt weitergehen. Und zwar gab es ja auch im Hochmittelalter innerhalb Deutschlands, des Heiligen Römischen Reiches, diesen Konflikt zwischen dem Kaiser und Heinrich dem Löwen. Ich glaube, ja, der war aus dem Haus der Welfen. Und der hatte halt den Löwen als Wappen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Heinrich der Löwe die Stadt München gegründet. Und deshalb hat auch München einen Löwen.
Der Bayerische. Es gab auch noch.
Ja, genau, ne? Und Heinrich der Löwe, der musste dann irgendwann ins Exil. Der musste das Heilige Römische Reich verlassen. Und ich weiß, der war dann in England im Exil. Ob das mit dem Löwen irgendwie zusammenhängt. Ich finde es spannend. Also das sind doch kleine Puzzleteile.
Das hängt dran. Super spannendes Thema. Ich meine, wir können jetzt in diese Richtung nicht weitergehen, weil sonst lenkt uns das zu sehr ab. Aber hey, überhaupt diese ganze Geschichte von den Welfen, auf Italienisch Gelf, diese Polarität pro Papst oder pro Kaiser, das zieht sich über Jahrhunderte durch. Und das ist, wir schweifen ein bisschen ab, aber eigentlich nicht wirklich, weil tatsächlich ist es das, auf der Metaebene ist es wieder genau dieses Thema, also Macht Fragen und das Thema mit den Welfen, den Gelfen ist natürlich hochinteressant, aber ja, das machen wir mal ein andermal. Es wird dann auch rein zu schwarzer Adel und all diese Geschichten hochspannende. Aber jetzt kommen wir zurück hier zu dem, wo wir gerade sind hier.
City of London. Sieht man noch ein Bild, das ist jetzt die apokalyptische Maria, die diesen Drachen besiegt. Das ist wirklich nur noch mal ein kleiner Sidewink, weil wer meinen Vortrag über die Katakomben gesehen hat, der wird sich erinnern an die apokalyptische Maria. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an, weil dann ergibt dieses Puzzlestück auch wieder Sinn. Ja, die hat auch mit dem Drachen zu tun. Aber das nur wirklich ganz kurz am Rande. Hier sehen wir was Tolles. Und zwar, das ist dieser rote Drache der Apokalypse. Übrigens hier triumphiert er über die apokalyptische Maria. Und dieses Bild, ja, manche von euch kennen das, es kommt auch in einem Horrorfilm vor, ja, mit Hannibal Lecter. Nicht das Schweigen der Lämmer, sondern gibt es noch einen Vorläufer, der rote Drache. Da geht es auch um dieses Bild, aber da wollen wir heute nicht drauf hinaus. Dieses Bild ist von dem Maler William Blake. Und wer William Blake nicht kennt, Leute, googelt ihn, schaut euch das an. Der Typ, das ist 18. Jahrhundert England, der hat nur solche mystischen Bilder gemalt. Also hochinteressanter Mann. Und ich bin nicht sicher, aber ich bin sogar der Meinung, dass William Blake, der hat eine Gedenktafel auf jeden Fall in der St. Paul's Cathedral und eventuell ist er sogar auch in dieser Krypta begraben. Aber also, auch nur so ein kleiner Einwurf. Ne? Also dieser Drache, der ist auch in dieser abendländischen Symbolwelt immer wieder anzutreffen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Bezug, der wieder den Bogen macht zu dem Anfang unserer ersten Episode. Hier sehen wir nämlich ein Wikingerschiff. So, und wie nannte man die Wikingerschiffe auch? Man nannte sie Drachenboote, weug die ja vorne am Bug so eine Drachenschnitzerei hatten. Ja, sowas. Und wir hatten ja schon gesagt, also sowohl William the Conqueror als Normanne hatte Wurzeln, die auf die Wikinger zurückgehen, als auch vor ihm gab es ja auch dieses Danelag und diese vielen Wikingerheere, die immer wieder England überfallen haben und einige dieser Kleinkönigreiche erobert haben. Das heißt, es gibt einen ganz starken nordgermanischen, skandinavischen Wikinger-Einfluss in England. Und der ist natürlich auch verbunden mit der Drachensymbolik.
Ja, faszinierend. Ich wollte mal noch abwarten, ob da noch, was du da noch sagen wolltest. Ey, der Input von den Normannen und den Wikingern, das ist echt ein Riesenthema. Das Drachenboot, in der Tat, das Drachenboot ist jetzt in die Themse eingefahren und liegt an der City of London. Ne? Tatsächlich wäre das mal interessant, ob man da archäologisch vielleicht wirklich so ein Drachenboot auch finden könnte. Ich meine, das hatten ja, war auch eine Wikinger-Tradition, dass man die Boote mit begraben hat. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, ist bei den Drachenbooten, was ja auch ein Attribut war, ist das rot-weiß gestreifte Segel, ja, wie wir es hier sehen. Und ich weiß nicht, ob du jetzt gerade in die Richtung gehen willst, aber dieses Rot-Weiß, das sehen wir dann anderswo auch wieder.
Ja, genau.
Dann in der Flagge eben von der noch zu entstehenden East India Company.
Da schauen wir uns gleich an. Vor allem, es sind wieder auch diese Farben sowohl Englands als auch der City of London. Rot-Weiß. Und auch bei den Vereinigten Staaten taucht ja auch diese Farbe wieder auf. Ja, hier wieder so eine etwas ein bisschen kitschigere Darstellung von so einem Wikinger-Drachenboot. Aber nur um das mal zu verdeutlichen und was ich noch ergänzen wollte, wir verbinden die Wikinger immer wieder überwiegend ja mit Raubzügen, Plünderungen und Gewalt. Aber vor allem waren die Wikinger Händler. Ja, und sie heißen ja auch Wikinger, das kommt von dem skandinavischen Wort Viking. Das ist eine Art der Seefahrt. Also man geht auf eine Wikingfahrt und das kann sowohl eine Handelsfahrt total friedlich sein oder halt auch ein Plünderungszug. Das ist offen gelassen. Aber ganz sicher waren die auch als friedliche Händler ganz stark präsent in dieser City of London im Frühmittelalter. Also davon können wir ganz stark ausgehen. Ja, und hier sehen wir sie, die besagte Flagge der East India Company. Jetzt hat die East India Company in ihrer Geschichte natürlich diese Flagge auch mehrmals gewechselt. Das hier ist, glaube ich, eine der frühesten Darstellungen. Ich weiß gar nicht, ob aus dem späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert. Die habe ich aber gewählt, eben weil es, glaube ich, die älteste Variante ihrer Flagge ist. Und weil sie so viel Ähnlichkeit hat, ja auch mit der amerikanischen Flagge. Ja, also diese roten und weißen Streifen. Und hier haben wir dann links in der Ecke das Georgskreuz, also das Wappen Englands. Ja, bei der amerikanischen Flagge wären das dann die Sterne für die einzelnen Staaten.
Ja, so ist es. Und tatsächlich dieses rot-weiße Streifenmuster, die Flagge der East India Company hat sich immer wieder mal geändert, aber das geht dort permanent durch. Und ich meine, wenn man dann anschaut, die US-Flagge, dann ist es natürlich ein Zitat davon. Ich meine, die Gründerväter, wir haben letztens über Washington gesprochen, die waren ja nicht blöd oder sowas. Ich meine, die hätten auch die Fantasie gehabt, sich eine eigene Flagge zu kreieren. Aber das ist direkt hier deuten, ist es mehr als nur eine Anspielung, sondern das ist direkt rausgewachsen aus der Flagge der East India Company. Lässt natürlich schon die Frage stellen, ist denn diese ganze USA nicht sozusagen eine Art Ableger von dieser East India Company? Und wir haben ja letztens darüber gesprochen, diese in der Staatsgeschichte auch der USA, dieses DC, was eben auch Teil der politischen Anomalien ist, ob das nicht sozusagen ein großes Projekt auch war, was man halt gestartet hat. Und überhaupt muss man eigentlich sagen, diese ganze Flaggengeschichte, überhaupt alle Flaggen auf der Welt, das kommt alles letztens von der Seefahrt. Weißt du, also klar, hast du auch auf Land hast du vielleicht auch deine Farben, aber der Ursprung davon, von diesen Flaggen, dass du die auch in eine gewisse Norm packst, das ist Seefahrt. Wo du eben, boah, du bist auf hoher See, freies Gewässer und es kommt ein anderes Schiff. Man muss dann schnell gucken, mit wem man da zu tun hat. Das ist sozusagen eh schon in diesem Gedanken von Seerecht. Dort kommen diese ganzen Flaggencodes raus. Das ist auch ein Grund, warum ich generell auch diesen ganzen Flaggengeschichten nicht so viel persönliche Bedeutung einmesse, weil für uns Menschen, für welche Farben gibt's? Die Flaggencodes, das hat immer schon zu tun, eben mit Recht, mit und hat seine Wurzeln im Seerecht. Passt da auch perfekt, wie eben East India Company. Britannia rule the seas.
Ja. Was wir hier sehen, das ist eine Gegenüberstellung von zwei Bildern, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber vielleicht ja doch mehr, als man denkt. Und zwar sehen wir zur Linken, wie soll man sagen, das ist das Logo der East Indian Company. Das ist nicht ihre Flagge, aber das ist ihr Logo. Das E ist natürlich East, I ist India und dann die Company. Und das ist angeordnet, ja, ich weiß gar nicht, wie man diese geometrische Figur nennt, diese drei Kreuze in dieser ein Dreieck andeutenden Form.
Und hat was Runenmäßiges auch, ja?
Hat was Runenartiges. Es gibt auch so Steinmetzzeichen aus dem Mittelalter, die sehen
Ja.
ähnlich aus, als wenn ihr euch sowas mal anguckt. Oder auch magische Siegel. Ja, die Dinge erinnern daran. Und mich hat es spontan an das erinnert, was wir rechts sehen. Das ist das sogenannte Triple Tau. Und das ist ein freimaurerisches Hochgrad-Symbol. Und zwar ist das das Symbol aus dem York-Ritus, aus dem Grad vom königlichen Bogen. Da habe ich jetzt öfter schon mal drüber gesprochen. Da werde ich auch irgendwann mal ganz tief ins Detail gehen, warum das so wichtig ist, weil das so ein ganz zentraler freimaurerischer Grad ist. Aber dieses Symbol, das Triple Tau, ist eben das Symbol dieses Grades. Und mich erinnert es irgendwie an dieses East India Company Logo. Klar, es ist ein bisschen weit hergeholt, da sind es Kreuze, hier sind es solche Tau-Symbole, die diese Form ergeben. Aber das Tau ist auch eine Variante des Kreuzes. Das Tau stammt ursprünglich aus dem alten Ägypten. Und interessanterweise, es gibt den heiligen Antonius. Der heilige Antonius wird immer dargestellt mit einem Stab, mit so einem Taukreuz. Und der war auch in Ägypten. Und der heilige Antonius ist niemand anderes als der Mensch, der das Mönchtum begründet. Ja, der ist der sozusagen der Urmönch, der die Klosterbewegung gründet. Also einer der ganz, ganz wichtigen. Ja, und der hat jetzt so ein Taukreuz. Und der wirkt in Ägypten und dort ist das Tau auch schon aus pharaonischer Zeit ein religiöses Symbol. Also wir sehen, diese Kette ist alt, dann ist es irgendwann in die Freimaurerei gelangt. Und in der Freimaurerei hat dieses Tau, also dieses Triple Tau, also dieses dreifache Tau, zwei Bedeutungen, ja, in diesem Grad. Und die finde ich beide so beachtlich. Die erste ist die, dass das zwei Buchstaben sind. Ja, wenn ihr euch das genau anschaut, nämlich ein T und ein H. Ja, wenn ihr schaut, also dieses Triple Tau in diesem Dreieck, das sieht so aus, als ob da ein T auf dem H steht. Und das ist dann die Abkürzung für die beiden Worte Tempel Jerusalem. Denn Jerusalem wurde im Mittelalter nicht mit J oder I geschrieben, sondern mit H. Und das H war stumm. Es ist Jerusalem. Also
Könnte
Tempel.
das nicht auch Hiram sein, der legendäre Baumeister?
Auch das ist natürlich denkbar.
Und
Ja,
vielleicht sogar, weil der das mit dem Jerusalem gemacht hat, vielleicht ist da sogar schon eine Verbindung. Weil ich meine, der Hiram hat ja in Jerusalem den Tempel gebaut. Also vielleicht ist es da sogar schon eine Verbindung da.
ist alles denkbar. Wobei jetzt müssen wir natürlich gucken, Jerusalem, das ist jetzt die lateinische Schreibweise mit H gewesen, wie das dann in den biblischen Zeiten war, als noch Griechisch und Hebräisch geschrieben worden. Ob es dann auch noch passt, weiß ich nicht. Und die andere Bedeutung ist, dass diese drei Taus oder Taue, die dort verbunden sind zum Triple Tau, jedes eine der Attribute Gottes symbolisiert, die dann praktisch in dieser Art von Trinität zusammenkommen. Und zwar ist das in diesem freimaurerischen Grad, sind das die drei Attribute Gottes allgegenwärtig, Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. Und zusammengefügt, ja, wenn man dann Gott erkannt hat oder gefunden hat, dann ist es dieses Triple Tau, dann hast du all diese drei Dinge durchdrungen. Aber wenn man das mal sehr, sehr profan überträgt auf die East India Company und ihren Machtanspruch auf der Welt und würde jetzt sagen, die East India Company ist allgegenwärtig, die East India Company ist allmächtig und die East India Company ist allwissend, ein bisschen humoristisch gesehen, aber auch nicht ganz unernst gemeint, dann passt auch das. Denn die East India Company hatte ein weltweites, hat oder vielleicht hat sogar noch in ihren Nachfolgeorganisationen ein weltweites Netz mit Spionage, mit Komplotten, mit Geldpolitik, mit Machtpolitik. Und in einem gewissen Sinne ist die allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Aber es ist natürlich.
Natürlich. Das führt ein bisschen hinein in unsere Zeit. Man denkt sich mal, East India Company, okay, das ist historisch. Ja, natürlich ist es historisch, aber das Vermögen, was dort gemacht wird, das ist ja weiterhin gewachsen. Und eine der Nachfolgeorganisationen der East India Company ist das berüchtigte Komitee der 300. Da sind wir schon echt in Geheimpolitik 20. Jahrhundert, wirklich mächtige Gruppen, die halt so Agenda setzen für die ganze Welt. Ja, so sehen die sich. Das ist wieder wie dieser Lloyd Blank-Verein. Hey, wir sind nur Banker, die Gottes Werk verrichten. Ne?
Ja, Also
das übrigens, eins zum Ding, sorry, dass ich das kurz reinschmeiße, wo du Antonius erwähnt hast, den Gründer der Kloster, überhaupt von christlichen Klöstern. Hey, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die schon mal dort waren. In Ägypten im Antonius-Kloster. Das ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Ich erzähle sie den anderen mal, weil die braucht ein bisschen Zeit. Aber es ist wirklich nur eine groteske Synchronizität. Das ganz junge Mensch hat mich meinen Weg dahin geführt und das war wirklich eine der obskursten Erlebnisse, die ich da auch hatte. Dieses Kloster, das ist in Ägypten, in den sogenannten Roten Bergen, das Rote Meer, und dann kommen die Roten Berge und gar nicht so weit weg von der Küste, aber trotzdem schwer zu erreichen. Also da musst du laufen eine Weile, bis du dort bist. Und das war wirklich ein obskures Erlebnis, meine Nacht am Antonius-Kloster. Weil ich habe dann gar nicht in dem Kloster selber übernachtet. Das war mir zu strange von den Schwingungen her. Ich bin da mit meinem Kumpel, wir sind dann irgendwann raus. Ey, okay, wir pennen hier draußen irgendwo. Das war ganz seltsam, so Antonius Kloster. Aber faszinierend auch. Aber die Geschichte erzähle ich euch ein andermal.
Da habe ich auch noch eine kleine Ergänzung zu. Das ist auch wieder ein Leckerbissen der Geschichte. Es gab ja die Akademie in Griechenland, ich glaube in Athen. Und zwar war die Akademie die Philosophenschule, die auf Platon zurückging. Also der große Platon, der hat die Akademie gegründet, daher haben wir auch dieses Wort Akademie. Und das war seine Philosophenschule, sein Mysterienbund. Und die hat noch ganz lange, viele Jahrhunderte weiter bestanden. Und ich glaube, es war der byzantinische Kaiser Justinian, der auch ein Erneuerer war des Römischen Reiches. Der hat die dann, der war ja schon christlich, und der hat die dann schließen lassen. Das heißt, da erlosch dann die Mysterientradition. Ich weiß leider nicht aus dem Kopf, welches Jahr das war. Das könnt ihr aber googeln. Und in dem Jahr wurde das erste Kloster gegründet. Das heißt, es gibt eine gewisse Verbindung zu dieser platonischen Akademie und den ersten Klöstern. Und das macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Aber das könnt ihr bitte mal selbst dann nochmal nachrecherchieren. Auch hier nochmal so eine kleine letzte Ergänzung. Jetzt sehen wir hier aus dem 17. Jahrhundert diese Flagge der British East Indian Company, die ich schon gezeigt hatte. Und dann die Flagge Griechenlands. Andere Farben, sehr ähnlich. Jetzt kann man sagen, was hat denn Griechenland wieder damit zu tun? Ja, aber Griechenland wurde im 19. Jahrhundert neu gegründet. Da wurde ein König eingesetzt. Übrigens aus dem Hause der Bayern.
Ja, deswegen weiß-blau.
Die bayerischen Farben, ja, weil ein bayerischer Adliger wird König von Griechenland. Aber eigentlich hier so East Indian Company Symbolik. Ganz interessant. Auch ein Thema, was noch aufzuarbeiten ist. Und ist man bei der griechischen Geschichte, dann ist man ja natürlich auch wieder bei der Geschichte des Balkans, bei der Geschichte des Osmanischen Reiches und auch bei der Geschichte Österreich-Ungarns. Und da hatten wir auch in der Lichtenstein-Sendung schon rausgearbeitet, inwieweit die City of London dort Einfluss genommen hat. Das heißt, auch diese Balkanregion ist Einflussgebiet der City of London. Das muss man sich vor Augen führen. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, ja, ich fahre mal fort, dann haben wir dieses Gebäude. Ja. So, und Frank, du hattest das ja schon erwähnt. Es gab oder gibt auch Tempelritterkirchen noch. Und das ist eine, das ist die sogenannte Temple Church. Und die Temple Church befindet sich wo? Wo kann sie anders sein als in der City of London? Das ist eine der letzten noch heute erhaltenen originalen Tempelritterkirchen.
Die ist auch nicht abgebrannt, seltsamerweise dann, ne?
Die ist seltsamerweise nicht abgebrannt. Es gibt sogar innerhalb der City of London ja noch kleine Stadtbezirke. Und da gibt es auch den Middle Temple und den Inner Temple. Also wirklich, auch von der Namensgebung, das geht auf die Tempelritter zurück. Und die sind sogar innerhalb der Verwaltung der City of London nochmal mit so einem Sonderrecht ausgestattet. Also ein Sonderrecht im Sonderrecht.
Und, warum sagt das nicht? Ja? Und weil das ist ja genau das. Ich meine, die Templer, das waren Miterfinder der Banker. Sie waren ja alliiert mit den Venezianern. Das ist, warum überrascht es nicht, dass dann natürlich die in der City of London präsent sind und auch nochmal dort ein Privilegium, ein Mitspracherecht auch bekommen haben? Ja, das passt einfach perfekt. Ja.
Und was Tempelritterkirchen auch so interessant macht, meistens, das sieht man hier schon, die haben so runde Räume. Das ist ungewöhnlich, ne? Wenn du jetzt an diese romanischen oder gotischen Kirchbauten denken. Also die haben nochmal eine eigene Tradition, wo diese Kreisform eine Rolle spielt.
Genau, es sind sogenannte Rotunden, sehr schön auch oft, muss man sagen, aber und oft auch, aber im Grundriss mit der Zahl 8 drin, also vielleicht 8 Fenster, 8 Säulen, nicht jedes Mal, aber auffallend oft. Es geht oft Hand in Hand, also die Rotunde dann wiederum mit dem Oktagon, ne?
Ja, und hier innerhalb dieser Temple Church, da befinden sich noch alte Gräber von Tempelrittern, ja, auch etwas, was ganz selten zu finden ist und dann noch so gut erhalten. Und hier sehen wir jetzt ja, zwei dieser Grabplatten, und da sind dann die Ritter, die dort bestattet sind, als Figuren abgebildet. Und das ist ganz interessant, weil solche Fundstücke liefern uns in der modernen Zeit natürlich, geben sie uns die Möglichkeit zu rekonstruieren, wie die denn überhaupt aussahen. Und hier sehen wir jetzt diesen rechten Ritter, der ist so beachtlich, seine Beinhaltung. Schaut mal darauf, diese gekreuzten Beine, da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, mit bei den nächsten Bildern, was es damit auf sich hat. Und der steht auch über so einem Wesen. Ich weiß nicht, man kann nicht richtig erkennen, was das ist, ein mythologisches Wesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar eine Spielart des Lamm Gottes. Da bin ich nicht sicher, was das ist. Vielleicht kommt da was von unseren Zuschauern, von jemandem, der da mehr weiß. Aber
Könnte es auch ein Löwe sein?
könnte auch ein
So
Löwe sein.
linker, dann doch, das wie so eine Art Mähne aussieht, so. Ja?
Es könnte ein Löwe sein. Und wenn es ein Löwe ist, und wir wissen ja, der Löwe ist auch das englische Königshaus. Es ist sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und wir schauen noch mal weiter. Hier nochmal eine Zeichnung. Das ist jetzt eine Zeichnung, Rekonstruktion all dieser Tempelritter, Gräber und Grabplatten aus der Temple Church. Und unten, die beiden mittleren, sind die interessantesten. Ja, die zeigen nämlich wieder diese gekreuzte Beinhaltung. Und diese gekreuzte Beinhaltung, ja, die hat nämlich eine Entsprechung bei den Mysterienbünden, beim Mithraskult. Und da sehen wir das hier. Das sind jetzt Statuen aus dem antiken Mithraskult. Und wie gesagt, ihr erinnert euch in der ersten Episode, es gibt auch ein Mithraeum in der City of London. Und diese beiden Figuren, ja, die heißen Kautopates, die Fackelträger. Und ich hatte ja schon gesagt, im Mithraskult gibt es immer dieses Bild, die Tauroktonie, die Stiertötung. Und meistens ist dieses Bild flankiert, ja, also das ist dieser junge Gott Mithras, der den Stier tötet, übrigens ein Symbol des Stierzeitalters, von diesen beiden Kautopates, von den Fackelträgern. Und eine Fackelreihe weist immer nach oben und eine nach unten. Und diese Fackelträger, die haben immer diese übereinander gekreuzten Beine, so wie die Tempelritter. Und das ist insofern zu erklären, das sind die Äquinoktien. Das ist eine Anspielung auf diese astronomischen Konstellationen, ja, also der Frühlingsanfang und der Herbstanfang letztlich. Da, wo das Licht mehr wird und da, wo das Licht weniger wird. Deshalb Fackel hoch, Fackel runter. Und es korrespondiert natürlich auch mit den beiden Säulen des Salomonischen Tempels oder der Freimaurerei, die ja auch, wie ich auch schon gesagt hatte, von Lichtern gekrönt sind, von Mond und Sonne, analog wie diese Fackeln. Das heißt, Mithraskult ist ganz spannend, weil der Mithraskult, der wirkt hinein in die Symbolwelt des Christentums und auch der Freimaurerei. Das muss man auch nochmal gesondert behandeln. Aber ich wollte es hier zeigen, weil das ist nicht so, dass da einfach da, ja, da ist die Temple Church, ja, da sind ein paar Tempelrittergräber, was an sich ja schon super, super beachtlich ist. Aber nein, da ist noch solch eine Symbolik zu finden. Also ich finde es einfach nur toll.
Interessant auch hier diese phrygischen Kappen wieder, die aufhaben. Aber kann man denn so eine Analogie aufstellen, dass man sagt, okay, diese Fackelträger, die sind zumindest im okkulten Sinne wie die Beschützer, die Bewahrer, die Wächter des Mithräums, des Mithraskults. Also die stehen da so wie Schutz da. Und könnte man da eine Entsprechung sehen, dass sozusagen die Tempelritter sich auch wie als die Beschützer eben gesehen haben von dem Kult, was auch immer das für ein Kult sein mag, der dort gedient wird, aber dass die sich sozusagen auch als das Schwert von etwas Schützenswerten, und ich meine, vordergründig ist es natürlich offensichtlich das Christentum und die heiligen Stätten und Pilger, bla, aber wenn wir das hier in der City of London finden, dass sie sozusagen der militärische Schutz sind für die Kaufmannspriestergilde oder wie auch immer man sie nennen mag.
Ja, sie sind ja auch ganz offiziell der militärische Schutz als Ritterorden. Ich glaube, ja, gegründet eigentlich, um die Pilger ins Heilige Land zu schützen. Und den Tempel, deshalb ja auch Tempelritter.
Das sind also Narrative, die halt vordergründig sind. Ja, wir sind da, um die
Pilger zu schützen. Die Frage ist, was die noch geschützt haben. Ich muss auch spontan, denke ich, an die Freiheitsstatue, die ja auch ein Geschenk der Franzosen an die Amerikaner war. Und die Miss Liberty, und wir hatten ja auch in Bezug auf Washington DC, da gibt es ja auch eben diesen Kult der Göttin der Freiheit. Dann gibt es die Miss Liberty und die ist eine Fackelträgerin. Ja, letztlich auch eine hiermit verwandte Symbolik. Mal schauen wir mal weiter, was wir noch so haben. Ja, das ist auch interessant. Das hier ist das, das nennt sich Temple Bar oder Temple Bar Gate. Und das stand in London an der Stelle, wo sich jetzt diese Stele mit dem Drachen befindet. Es wurde dann aber irgendwann abgebaut und an anderer Stelle wieder errichtet. Und das war sozusagen ursprünglich sowas wie der Eingang oder einer der Eingänge in die City of London und wurde übrigens, soweit ich weiß, auch von Sir Christopher Wren gebaut. Das heißt, dass es gab, so sah das im historischen London aus, wirklich sichtbare, ja, so Schwellen, wenn du die City of London betrittst. Also es war für jeden unmissverständlich, dass man jetzt einen anderen Rechtsraum betritt. Und dieses Tor, Temple Bar, auch noch so makaber macht, ist die Tatsache, dort hat man auch die Köpfe von Verbrechern oder Staatsfeinden die abgeschlagenen Köpfe aufgespießt. Das heißt, wer dann so in die City of London gefahren ist, der hat dann unter Umständen auch erstmal dort aufgespießte Köpfe vorgefunden, da wo sich halt jetzt auch dieser Drache befindet. Ist schon eine beachtliche Geschichte.
Don't mess with them bankers.
Ja, und jetzt kommen wir hierzu. So, was wir jetzt hier sehen, ist eine Fotografie der Prozession dieses Lord Major der City of London. Also der praktisch der Kopf der City of London ist, der politische Kopf. Und der macht so eine Prozession, ich glaube einmal im Jahr. Und früher war es so, dass er dann zu diesem Temple Bar, zu diesem Tor geht und sich dort dann mit dem britischen Monarchen trifft. Und der Monarch bittet symbolisch um Einlass in die City of London. Jetzt wird immer gesagt, ja, aber der Lord Major oder Major, wie du sagtest, der hat gar nicht wirklich das Recht, diesem Monarchen den Eintritt zu verwehren. Ich weiß es nicht. Spekulationssache ist, natürlich ist es eine Zeremonie, ein symbolischer Akt. Da wird ja nie vom Protokoll abgewichen. Und dann präsentiert er dem Monarchen das, ich meine, es ist das Staatsschwert als Zeichen der Loyalität. Also letztlich wird mit dieser Prozession eigentlich dieser Deal zelebriert. Diese Übereinkunft zwischen der City of London und dem englischen König, dass die praktisch verbunden sind und diese Mächte sich einander, dass sie sich arrangiert haben und einander akzeptieren. Und dann sehen wir jetzt
hier. Und hier wird auch wieder deutlich dieses Thema, so, weißt du, dieses Tradition und gleichzeitig modern sein. Ich meine, diese ganze Mummenschanz, wie die da rumlaufen, auch mit den Perücken und so, das erscheint einem manchmal geradezu grotesk, aber auch das soll das eben verdeutlichen, wie alt diese Privilegien sind, diese alte Herkunft, und don't mess with us. Und anwendlich auch auf dem vorherigen Bild, diesen länglichen Gegenstand, den der Lord Mayor da trägt. Da ist wieder dieses Fackelsymbol, oder nicht? Ja?
Es erinnert daran. Sehr interessant. Ich muss leider gestehen, dass ich noch nicht recherchiert habe, was der da trägt, aber ich bin mir sicher, das findet man im Internet.
Es ist halt auch wieder so ein Insignium von Macht, aber in seiner ganzen Optik erinnert es eben wieder an diese Fackel letztens, die er trägt. Eine Fackel und davor läuft der Typ mit dem Schwert.
Was ich auch interessant finde, hier sieht man diese Prozession und diese Schauspieler, die stellen Musketiere dar. Und wer jetzt, und dahinter sieht man Pikeniere. Aber interessanterweise, das sind Uniformen eindeutig aus dem 17. Jahrhundert. 18. Jahrhundert sieht anders aus. Oder 16. Das ist auch die Zeit, als der große Brand von London war und London neu aufgebaut wurde. Das sind Kostüme aus dieser Epoche. Und in solchen Kostümen findet dann diese Prozession statt. Und
Aber da hätten sie
jetzt.
vor der Prozession schon mal irgendwie die Straße auch kehren können. Das sieht da aus. Also.
Ja, wo die Engländer sonst doch so viel Wert auch auf ihren englischen Rasen legen. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight dieser Prozession.
Interessanter. Ja.
Und vielleicht kannst du, Frank, uns ja mal kurz aufklären, was wir hier sehen, wer hier Teil dieser Prozession ist.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich schätze mal, das werden eben diese beiden Figuren der Apokalypse, Gog und Magog, sein, ne? Nicht wahr?
Exakt. Gog und Magog. Also für wen das Thema neu ist, Leute, forscht mal nach. Das hat auch wieder total mit der Apokalypse zu tun. Gog und Magog, das sind ja so Völker, die oder Reiche, die im Rahmen der Offenbarung des Johannes dann irgendwie aufkommen und die Welt plagen, so böse Reiche. Und diese Erzählung von Gog und Magog, die hat dann in ganz vielen Abwandlungen eine Rolle gespielt in vielen Traditionen. Es gibt auch eine islamische Tradition zu Gog und Magog. Da haben sie dann arabische Namen, die habe ich jetzt nicht parat, aber auch im Islam kommen die vor. Es gibt Geschichten, die sie mit Alexander dem Großen in Verbindung bringen, der sie dann irgendwie gebannt hat, aber am Ende der Zeiten kommen diese Völker wieder. Und ja, und die sind Teil des Kultes rund um die City of London. Und das ist erstmal schwierig zu verstehen oder nachzuvollziehen, warum jetzt das auf einmal auch noch hier eine Rolle spielt. Hier sieht man sie nochmal, dargestellt als grimmige Riesen. Und das hat folgenden Grund. Und da sind wir dann wieder, wenn ich das jetzt gleich erzähle, beim Thema, wo Frank und ich auch schon öfter drüber gesprochen haben. Und zwar ist es folgendermaßen. Es gibt natürlich auch eine mittelalterliche Geschichte der Engländer über ihre Herkunft, ja, wo sich Mythos und echte Geschichtsschreibungen mischen oder wo wir es nicht mehr wissen. Und die Engländer, das ist jetzt wieder so toll, genau wie die Römer, führen sich auf die Trojaner zurück. Ja, und zwar, es gibt ja diese römische Geschichte, dass Aeneas, einer der Trojaner, beim Fall von Troja flieht und Rom gründet. Und die Engländer haben jetzt eine Geschichte, dass ein Urenkel dieses Aeneas, ja, der heißt Brutus, der muss Italien verlassen und reist dann durch Gallien, wo er auch irgendwie noch Kriege führt und erreicht die britischen Inseln, die von Riesen bewohnt sind. Und diese Riesen, die besiegt er dann. Und ich glaube, der letzte Riese, gegen den er dann da kämpfen muss, der heißt Gog Magog. Also da ist die Gestalt von Gog und Magog verschmolzen zu einer einzelnen Figur. Es ist so ein Mythos. Und Brutus lässt diesen Gog Magog dann in einem Zweikampf gegen einen seiner Gefährten antreten. Also Brutus hat noch einen Freund, der ihn hilft. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Und der kämpft dann für Brutus gegen Gog Magog. Und Gog Magog wird besiegt. Und dann wird ja, dieses britannische Königtum begründet. Und da muss man jetzt verstehen, das ist vorkeltisch, das ist vorrömisch, das ist mythische Zeit. Ja, und die Legende geht noch weiter. Und zwar gründet Brutus dann eine Stadt. Ja, und die heißt Troia Nova, neues Troja. Und das ist dann das spätere Londinium, die spätere City of London, das spätere London. Und daher kommen diese Figuren Gog Magog oder dieser Einzelriese Gog Magog in Verbindung mit der City of London. Und ich hatte ja auch in der ersten Serie schon gesagt, in der ersten Folge, Die City of London hat ja auch diesen Paulus-Kult, während Rom den Petrus-Kult hat. Und Paulus und Petrus, die sind ja so ganz zentrale Gründerfiguren der Kirche, die auch in der Ikonografie einander als ebenbürtig oft dargestellt werden. Und irgendwie finden wir hier diesen Bogen, diesen mythischen und historischen Bogen von Rom zu London. Das haut mich aus den Socken, so faszinierend finde ich das.
Ja, es ist sehr spannend. Ne? Ich meine, es ist halt, wie so oft bei diesen Mythen, es ist halt so, dass man auch sich selbst versucht zu legitimieren, indem man diese alte Linie auf einmal herstellt. Weil das Thema Gog und Magog, das kommt schon im Alten Testament vor. Bei Ezekiel ist es, glaube ich, drin. Und das ist halt verbunden mit der Apokalypse. Ich glaube, in der Johannes-Offenbarung kommt es auch nochmal vor, das hattest du ja schon erwähnt. Aber es geht schon zurück aufs Alte Testament. Das ist also auf jeden Fall eine ganz alte Geschichte. Und ich glaube, so die Prophezeiung mit Gog und Magog, und das ist, wenn du dir die ganze Welt anschaust und wirklich in die Weltreligion gehst, Judentum und auch Islam, das ist eine große Geschichte. Die Prophezeiung Gog und Magog, die reichen auf die Endzeit, auf die Apokalypse hin, auf die Vollendung der Geschichte auch, auf die letzte Zeit des Lebens. Und Gog und Magog wird dann eine besondere Rolle zugetragen. Es heißt halt so, dass die zu Werkzeugen Satans werden, wenn es dann zur letzten apokalyptischen Schlacht zwischen Satan und Messias, Christus, wie auch immer, kommen wird. Das sind die Kräfte des Bösen sozusagen. Der verleitet diese mächtigen Reiche, also da gibt es dementsprechend wirklich Länder auf der Erde, die Gog und Magog sein sollen und die dann sozusagen zu einem Instrument des Teufels werden. Und es gibt jetzt in unserer Zeit, wo ja auch so Endzeit-Sektler und Apokalyptiker großen Einfluss auch nehmen auf Weltpolitik, da gibt es ganz viele Ideen auch, wie könnte man Gog und Magog jetzt in der heutigen Welt identifizieren. Und ganz oft wird da eben auch Russland genommen. Russland ist einer von denen. Und je nachdem, wie man dort, auf welcher Seite man steht, ist es entweder sozusagen das Werkzeug des Bösen, was letzten Endes den Weltenbrand auch entfacht. Und da gibt es dann klare Prophezeiungen, dass Russland Konstantinopel wieder befreit und dann weiterzieht bis Jerusalem. Also das ist alles Teil von diesem apokalyptischen Szenario. Und Russland wird dazu eine dieser Rollen zugewiesen. Aber interessant ist natürlich, könnte man über nachdenken, ob City of London, die ja auch nicht nur jetzt irgendein Land sind, sondern wir reden dann auch von einem Reich. Vielleicht sind die auch einer von diesen beiden Großmächte. Die müssen groß und mächtig sein. Das ist auch, damit es eben zu dieser Apokalypse sein kommt, muss es ja diesen großen Krieg kommen. Das heißt auch die finsteren Kräfte müssen verdammt stark sein. Die müssen riesen Heere haben und ordentliches Militär, damit es sich dann auch wirklich das lohnt, in diesen apokalyptischen Fight zu kommen. Jetzt aus Sicht der Apokalyptiker. Und ja, vielleicht ist die City of London eins von diesen Werkzeugen. Ja.
Es gibt ja auch mittelalterliche Karten oder Legenden, die ja immer schon versucht haben, Gog und Magog irgendwo zu verorten. Und meistens lagen diese Reiche am Rande der Welt. Entweder am Ostrand, ja, hat er noch gesagt, vielleicht waren die Mongolen mit Genghis Khan, Gog und Magog, oder auch im äußersten Norden.
Im äußersten Norden, wo wir wieder bei den Wikingern sind.
Den Wikingern sind, und man darf nicht vergessen, auch Russland wurde von Wikingern gegründet. Ja, der erste Herrscher, der mythische Herrscher Russlands, Rurik, ist ein Wikinger. Ja, also das Kiewa Rus, das mittelalterliche Russland, ist ein Wikingerreich. Und die Wikinger, wie wir wissen, haben auch ganz viel zu tun mit der City of London.
Also, und wenn wir jetzt das weiterspinnen, weil das ist echt super spannender Gedanken gerade so. Also wenn wir das jetzt weiterspinnen und wir haben ja vorhin schon diese Linie aufgemacht von den Wikingern, City of London, East India Company, USA.
USA.
Heute haben wir seit Jahrzehnten dominiert diese Polarität, doch Russland, USA dominiert unsere ganze Geopolitik. Ja. Vielleicht ist das Gog und Magog, ja.
Es ist super interessant. Und jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Punkt. Du hattest in der ersten Sendung schon vom Stone of Scone gesprochen. Ja, diesen Krönungsstein, kann man ja sagen, der englischen Könige. Und ich hatte gesagt, es gibt noch einen Stone of London. Also es ist dieser Gegensatz, britischer, englischer König, City of London. Und das hier ist er, der Stone of London. Der ist da auch ausgestellt in der City of London. Man kann ihn noch sehen. Und da gibt es eine Legende zu. Die hat wieder mit diesem Brutus zu tun. Ja? Und die Legende besagt, dass dieser Brutus, nachdem er dann sein Königstum dort begründet hat und diese Stadt Nova Troia gegründet hat, da gründete er auch einen Tempel. Und zwar einen Tempel der Göttin Diana. Diana ist später so eine Jagd- und Mondgöttin, aber zuallererst ist sie nicht wirklich eine reine Mondgöttin, weil das wäre Luna, sondern Diana ist im gewissen Sinne das weibliche Gegenstück zum Sonnengott Apollon. Und da sind wir wieder bei dem, Frank, was du ja auch vorhin schon erwähnt hast, dieses Apollinische und der Apollon-Kult. Und dieser Stein gilt in dieser Überlieferung als einer der Steine dieses frühen Diana-Tempels. In Nova Troia oder im späteren Londinium. Eine andere Erzählung sagt, dass das auch ein Stein ist, der aus einem Steinkreis stammt. Ja, es gibt ja diese Megalithanlagen überall in Europa und gerade in England, ich sage nur Stonehenge. Und es soll so einen Steinkreis an der Stelle gegeben haben, wo jetzt die St. Paul's Cathedral steht. Also vieles deutet darauf hin, dass die City of London auf uraltem politischen und kultischen Boden steht. Und dass London in dem Sinne tatsächlich echt nicht nur die Hauptstadt des modernen Englands ist, und mit modern meine ich jetzt schon irgendwie der letzten 1000 Jahre, sondern viel, viel älter. Wir können das vielleicht gar nicht ermessen. Und ich meine, man kann ja auch archäologisch dort gar nicht wirklich graben, denn es ist eine Stadt. Man müsste ja eigentlich die Stadt London einmal anheben und versetzen, dass man da mal wirklich dieses ganze Areal durchgraben könnte. Es ist sicherlich einiges, was ich dann dort finden würde.
Ja, absolut faszinierend. Ne? Und es ist doch auch so, wo wir da schon im Graben sind, auch London gibt es eine erstaunliche unterirdische Welt, nicht nur der London Underground, aber auch der ist eine gewisse Symbolik. Warum hat ausgehend London mit diesem Underground begonnen? Aber da gibt es ja auch alle möglichen Legenden, die sich da auch schon lange drum reichen, um diese unterirdischen Welten. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema Katakomben und auch, was wir bei unserem Reaction-Video auf die Katakomben-Sendung von dir auch mal so angesprochen haben. Ja, das kommt hier in London auch zum Tragen. Aber ja, faszinierend, eben immer diese Referenzen auf etwas ganz Altes. Es sind halt zwei Sachen. Zum einen, das ist ein alter Ort, Londinium. Ich glaube, so viel haben wir, glaube ich, heute schon rausgearbeitet. Das ist ein alter Ort, möglicherweise auch ein alter heiliger Ort, möglicherweise auch ein Kraftort, wie auch immer, Drachen, Leylines. Die Leylines übrigens nennt man ja auch manchmal Drachenlinien, also da ist auch wieder diese Kraft zusammen. Das ist das eine, so, dass es wirklich so eine Kontinuität gibt, die man vielleicht auch archäologisch feststellen kann oder könnte. Das andere ist immer dieses sich legitimieren, ne? Dieses, dass man selber auch gerne solche Traditionen kreiert, um dann zu sagen, guck mal, aus was für einer langen Linie ich komme. Das ist auch was ja gerne gemacht wird. Und beides kommt hier wahrscheinlich zum Tragen. Also auch dieses, man möchte natürlich um seine Macht zu legitimieren, auch eben zeigen, ja, guck mal, ich habe meine Vorfahren letztens bei irgendwelchen mythischen Figuren, bei irgendwelchen Göttern vielleicht sogar. Es ist dann so, schon diese Vergöttlichung. Das, was wir dann letztens auch hatten, diese, wie hieß es immer, die Apotheose des George Washington seinerzeit. Das gehört auch mal zum Machtspiel, dass man es auch irgendwie begründet, warum man denn die Macht hat über die anderen.
Ja, absolut.
Was also das ist die Gildenhalle, oder?
Genau, das ist diese Guildhall. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Die steht noch. Ja, und das, die City of London wird ja regiert von der City of London Company oder Corporation. Ich bin gerade verunsichert. Auf jeden Fall, die hat ihren Sitz in dieser Guildhall. Und dort sitzt auch dieser Lord Major oder Mayor.
Mayor.
Ich neige immer dazu, Major zu sagen, aber unsere Zuschauer verstehen das schon. So, und der hat auch hier seinen Sitz. Und das ist auch so ein ganz interessantes Gebäude. Wirklich, es erinnert von innen fast schon an eine Kirche, ist aber keine, war auch nie eine. Sieht aber auch schon aus, wenn man jetzt so guckt, fast schon wie so ein längliches Kirchenschiff. Ja, und da drin findet man diese Statue. Und das finde ich so beachtenswert. Und das ist Winston Churchill. So, Winston Churchill, mein sehr guter Freund in Anführungsstrichen, dem wurde hier ein Denkmal gesetzt, in dieser Pose. Und ich habe, als ich das gesehen habe, mein allererster Gedanke war, hey, das sieht doch aus wie das hier. Das ist
Ja,
das Lincoln Memorial, ja, Abraham Lincoln in den USA, da wird ähnlich dargestellt. Und ich
ist auch
finde,
super
da.
spannend. Hier dieses Lincoln Memorial, wo der da seine Hände drauf hat. Ne? Das sind doch die Fasces. Das sind doch die
Natürlich.
Fasces, diese Ruten, das römische Hoheitssymbol schon. Fasces, woraus auch das Wort Faschismus wurde. Also das mit der eiserne Besen, die Rute.
Ist ja auch ein Symbol des Faschismus. Ja, und ich finde einfach dieser Churchill, wie sie den dort verewigt haben, analog ja, zu diesem Abraham Lincoln, das zeigt für mich auch wieder irgendwo diese geistige Verbindung zwischen Washington DC und der City of London. Und wir haben heute ja auch in der Sendung erfolgreich herausgearbeitet, dass die City of London wiederum auch über diesen Brutus-Mythos mit Rom verknüpft ist, mit dem Paulus-Kult, mit Mithras. Dann könnte man echt so Linien ziehen, von Rom zu London, von London zu Washington und sicherlich auch noch zu anderen Orten. Ich meine, jetzt haben wir über solche Sachen wie Venedig und Konstantinopel noch gar nicht gesprochen. Was diese Sendung, glaube ich, auch ausmacht, die wir jetzt hier heute gedreht haben, ist auch einfach, dass wir mal aufgezeigt haben, wenn man so ein Thema historisch, symbolisch, politisch und auch esoterisch, religiös so ausdeutet, wie tief man da kommen kann, wie tiefe Schichten der Geistesgeschichte wir eigentlich freigelegt haben. Denn man hätte ja auch eine Sendung machen können über die City of London, wo es einfach nur um Offshore-Banking geht, um Sonderrechte und ja, welcher Wolkenkratzer wo steht und welcher reiche, mächtige Mann drin sitzt. Sowas gibt es ja auch und sowas ist auch relevant. Aber ich glaube, was unser Format auszeichnet, ist, dass wir diesen tiefen Blick anwenden und Schichten und Dinge zutage fördern, auch oft gerade anhand kleiner Details, die aber ganz viel aussagen. Und das macht,
Ja,
glaube ich, das
ich bin da voll bei
Format
dir. Ich meine, die City of London, ja,
besonders.
natürlich könnten wir da ganz viel drüber sprechen. Und vielleicht wird das auch der eine oder andere Kommentator sagen, hey, es hat ja schon 2 Folgen gemacht. Und wann kommen denn jetzt endlich mal wieder so die großen Banken und so weiter? Hey, das haben wir, also ich habe auch schon mal eine Sendung darüber gemacht, City of London, dann die Entwicklung zu Offshore-Banking und all diese Dinge. Natürlich, das ist die City of London, das ist ein Zentrum der Macht. Wir reden wirklich von Macht. Macht, also Kontrolle über das Leben von Menschen, über Ressourcen, auch über Wissenschaft. Auch den Punkt haben wir noch gar nicht so sehr angesprochen, aber auch der spielt eine Rolle, dass dort eben auch Standards gesetzt werden. Du hast die Royal Society angesprochen. Man könnte auch noch diese ganzen Livery Companies erwähnen, diese eigentlich auch so, das klingt auch wie so folkloristisch, ja, alte Gildenhäuser, was haben die zu sagen? Aber die setzen Standards. Da gibt es aber sich das Gildenhaus der Apotheker und die setzen dann Standards für dem, was dann hinten raus Pharmaindustrie ist und so weiter. Ey, klar treffen die sich da nur so in einem Mummenschanz, aber was besprechen die dort? Einflussreiche Leute aus der Pharmaindustrie, die dort in diesen Gildenhäusern dann sind sie, wenn's. Völlig richtig. Dafür gibt es aber eben auch schon viel Material, da kann man auch viel finden. Was wir machen und was wir ja auch wieder aufgezeigt haben, ist so ein bisschen so diese esoterische Seite dahinter. Letzten Endes, also ich kann nur für mich sprechen, auf jeden Fall, nicht weil ich diese Sachen glaube, sondern weil wir eben hier erkennen, guck mal, diese Elite, diese Herrschaft, diese Macht hat, woraus bezieht die sich denn eigentlich? Oder worauf bezieht die sich? Wie legitimiert die ihre Macht? Wie kommen die überhaupt dazu, so uns zu regieren? Und da werden dann all diese Dinge interessant, weil die aus ihrer Sicht eben in dieser ganz langen Tradition sind und das verarbeiten sie halt, oder um das zu veranschaulichen. Vielleicht noch gar nicht fürs gemeine Volk, aber eben auch für Leute wie uns, die ein bisschen wacher sind, die da hinschauen und erkennen wollen, wer hat da den Stab in der Hand. So zeigen sie uns das in Kunst, in Architektur, diese ganze Symbolsprache. Und deswegen ist es wichtig, hier was wir machen und wo du auch wieder richtig gute Recherche reingesteckt hast, Charles, ja, absolut, das zu dekodieren, dass wir erkennen, okay, das ist sozusagen die Sprache, mit der die Mächtigen zu uns sprechen und wo sie aufzeigen wollen, wir sind groß, wir sind alt, spielen ein großes Spiel. Und ja, großartig finde ich, einige Dinge waren dabei, die mir völlig neu waren, auch mir sehr interessante Gedanken. Charles, also ich fand es super interessantes Thema hier, City of London in zwei Teilen. Ne?
Wirklich. Und ja, wir sind jetzt auch zum Ende gekommen. Noch als Ergänzung, wo du gesagt hast, diese ganzen Gilden, die ja auch noch eine Rolle spielen. Das beste Beispiel ist doch die Freimaurerei, die ja letzt, wenn wir das historisch betrachten, hervorging aus der Bauhütte dort in Verbindung mit den Tempelrittern. Also Synthese dieser beiden Traditionslinien. Ja, organisatorisch zumindest. Ideologisch, wenn wir jetzt sagen, ja, Mystik, Esoterik, Kabbala, dann ist das wieder was anderes. Zum Teil, oder muss man dann ja, sich in Ruhe anschauen, aber sehr vereinfacht gesagt sind es diese Stränge. Ja, und hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe wirklich, liebe Freunde, dass ihr viel Spaß an dieser Sendung habt. Was möchte ich noch ergänzen? Zum einen, Buchtipps. Buchtipps kommen jetzt an dieser Stelle nicht. Das mache ich gesondert in einer kleinen Sendung auf meinem Kanal. Da wird es dann Buchtipps nur zu der City of London geben, weil ich werde immer wieder nach Buchtipps gefragt und da gibt es ja immer tolle Sachen zu empfehlen. Dann, ja, Frank und mich gibt es auch auf Telegram. Jeden von uns findet ihr auch in einem Telegram-Kanal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu die Infos. Und ich weiß nicht, diese Sendung, die erscheint sowohl bei Stoner Frank und Frei als auch bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Und ja, wenn, egal auf welchen dieser Kanäle ihr das schaut, bitte abonniert ihn und bitte abonniert auch den jeweils anderen Kanal, weil Frank und ich, wir arbeiten eng zusammen, wir supporten uns gegenseitig und wollen dieses Gesamtprojekt Alternative Geschichtsforschung mit engem Einbezug von euch, dem Publikum, den Freunden auf der Wahrheitssuche voranbringen. Und das lebt einfach davon, von eurer Unterstützung, von euren Rückmeldungen und halt eben dann auch von Abonnements bei YouTube, damit wir in den Suchmaschinen gefunden werden können, ja, damit die Kanäle nach vorne kommen.
Einen Tipp möchte ich jetzt noch abgeben. Ein Buchtipp. Weil ich habe tatsächlich schon jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht. Wir haben auch schon vorher, bevor wir diese Sendung jetzt hier gemacht haben, auch ausgetauscht und so. Und ich hatte das die ganze Zeit im Kopf. Ich habe ein Buch gelesen in den 90er Jahren, was wirklich richtig gut ist. Ich kann mich noch erinnern, dass es einen guten Impact hatte. Und das trifft ganz viele von den Themen, die wir aufgegriffen haben. Von der Göttin Diana, der griechischen Mythologie, hin zu den Kanalinseln Jersey und Guernsey und dann zur City of London und der Underground der City. Und es ist überhaupt ein sehr wirklich geistreiches Buch, ein Roman, sehr unterhaltsam zu lesen. Und wenn man diese Infos hat, die wir jetzt hier besprochen haben, dann ist das gleich ein noch größerer Genuss. Und ich muss mal gucken, ob ich das Buch noch irgendwo habe. Ich habe das in den 90ern gelesen und damals war es durchaus schwer für mich. Aber ich habe schon gemerkt, wow, da kommen so viele interessante Bilder, also auch was unter London ist und so weiter. Und vielleicht jetzt mit diesem Wissen wäre es, glaube ich, noch spannender, das zu lesen. Das Buch heißt L'Empereur's Wörterbuch. Von Lawrence Norfolk. L'Empereur's Wörterbuch von Lawrence Norfolk. Ein Roman, den ich an dieser Stelle absolut empfehlen kann. Wem das gefällt, was wir heute gesprochen haben, check out this. Das
Link wird es in der Videobeschreibung geben. Versprochen. Was findet ihr? Ja, in dem Sinne, liebe Freunde, es wird Zeit bald weitergehen mit den politischen Anomalien. Wir werden in der nächsten Episode ein richtig interessantes Thema bringen, das diesmal nicht so viel mit den Angelsachsen zu tun hat, sondern mehr mit dem osteuropäischen Raum. Aber lasst euch da mal überraschen. In dem Sinne, liebe Freunde, sage ich jetzt ciao, bis bald.
War mir eine Freude, Charles. Und ja, liebe Zuschauer, bleibt dran bei den politischen Anomalien. Da kommt noch mehr.
Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Ciao.